Neues aus der Allianz. Dein Update aus den Intranets der Allianz. Die Allianz ist vielfältig und die Podcasts unserer Mitarbeitenden sind es auch. Gesundheitstipps, Infos zum neuen Lernen, Einblick in agile Arbeitsweisen oder zum Diversity Management in der Allianz. Dazu und zu vielen weiteren Themen gibt es Podcasts, die ursprünglich für eine interne Hörerschaft entwickelt wurden, die aber auch für viele von euch da draußen interessant sein dürften. Hör doch einfach mal rein und wenn es dir gefällt, dann abonniere uns doch einfach. Disclaimer: Die Inhalte liegen in der Verantwortung der jeweiligen PodcasterInnen und sind nicht unbedingt die offizielle Sichtweise des Unternehmens. Neues aus der Allianz. Dein Update aus den Intranets der Allianz.
Herzlich willkommen. Ich bin Nicole Prasch und möchte euch unseren Podcast New Work, New Care des betrieblichen Gesundheitsmanagements der Allianz präsentieren. Hier gibt es Einblicke, wie die Allianz optimale Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben schafft und das in jeder Lebensphase. In 10 Folgen sprechen Beschäftigte verschiedener Abteilungen der Allianz darüber, wie sie ihren beruflichen Alltag, ihre Karriere und ihre familiären Verpflichtungen meistern. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilen ihre persönlichen Geschichten und zeigen, wie wir gemeinsam eine familien- und vereinbarkeitsfreundliche Arbeitsumgebung gestalten können. Denn wir glauben, dass die neue Arbeitswelt eine gute Balance zwischen beruflichen und privaten Verpflichtungen ermöglichen muss, um das Wohlbefinden unserer Beschäftigten zu fördern und den Erfolg unseres Unternehmens zu stärken. Begleite uns auf dieser Reise voll inspirierender Geschichten. Durch die einzelnen Folgen führt Stefanie Pockemöller, Coach und Beraterin für lebensphasenorientierte Vereinbarkeit.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des New Work, New Care Podcast. In dieser Folge geht es um die Vereinbarkeit von Beruf und Pflegeverantwortung. Und ich darf Verena Konrad, Referentin für die Allianz Beratungs- und Vertriebs AG in der Abteilung Programme, sowie Frank Förstemann, Referent in der Allianz Kunde und Markt im Projekt Vertriebliche Telefonie Service to Sale begrüßen. Die beiden sind pflegende Angehörige und wir tauschen uns darüber aus, wie Pflege den eigenen Vereinbarkeitsalltag beeinflusst und welche Strategien helfen, diese Doppelbelastung zu meistern. Dabei sprechen wir über Unterstützungsangebote im Arbeitsumfeld und auch persönliche Hürden. Zudem werden hilfreiche Einblicke geteilt, wie Berufstätigkeit und Pflegeaufgaben auch auf Distanz vereinbart werden können. Frau Konrad, Herr Förstemann, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, Sie beide heute zu Gast zu haben und über das wichtige Thema Pflege und Beruf zu sprechen. Und wir starten auch direkt rein ins Thema, würde ich sagen. Und die erste Frage möchte ich gerne an Sie stellen, Frau Konrad. Ihre 4-jährige Tochter ist pflegebedürftig und da würde mich interessieren, wie gestaltet sich Ihr persönlicher Alltag aus Beruf und Pflege aktuell?
Unser Alltag ist, wie man es wahrscheinlich auch vermutet, relativ durchgetaktet. Unsere große Tochter, also ich habe 2 Töchter, unsere große Tochter, die eben auch pflegebedürftig und behindert ist, die geht in einen integrativen Kindergarten. Und unsere kleine Tochter mit 1,5 mittlerweile in die Krippe. Und in der Zeit arbeite ich. Ich arbeite aktuell noch in Teilzeit in Elternzeit mit 30 Wochenstunden. Und nachdem ich eben die Kinder dann wieder abgeholt habe, beende ich auch meine Arbeitszeit, beziehungsweise davor, und fahre einmal die Woche mit meiner Tochter zur Physiotherapie. Ich fahre einmal die Woche mit ihr zum Tanzen. Das ist ein ganz normaler Tanzkurs. Das geht auch gehbehindert, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Und zusätzlich therapieren wir 2-mal täglich 30 Minuten mit so einer speziellen Elektrostimulationstherapie. Das haben wir von einer Therapeutin in den USA erlernt, die Expertin auf dem Gebiet ist. Das ist so unsere tägliche Routine, unsere wöchentliche Routine. Das kommt immer genau so. Und des Weiteren kommen halt noch die größeren Arzttermine dazu, also die Termine in den Kliniken, bei der Neurochirurgie, Urologie, Orthopädie, im sozialpädiatrischen Zentrum. Das sind immer mehrstündige Termine, die haben wir übers Jahr verteilt mehrmals. Und dazu die Termine beim Reha- und Orthopädietechniker, um Hilfsmittel zu besprechen und auch fertigen zu lassen. Und dann der schöne Part der bürokratischen Termine, wie Pflegeberatungseinsätze, Begutachtungen, Widersprüche und Klagen. Lässt sich leider nicht abwenden, gehört mit dazu. Und das mache ich meistens halt, wenn es geht, abends. Und dazu muss man halt auch noch denken, meine Tochter braucht mehr Unterstützung als eine normale Vierjährige. Kognitiv ist alles ganz normal, aber sie braucht halt so mehr Unterstützung. Sie muss mehr getragen werden. Sie hat Orthesen, das sind so maßgefertigte Schienen, die ihre Füße stützen. Die müssen wir mehrfach täglich an- und ausziehen. Das ist recht umständlich. Also insgesamt kann man, glaube ich, sagen, bei uns ist immer was los. Also wir haben wenig Leerlauf. Das muss alles gut durchgeplant sein.
Das hört sich nach einem sehr ausgeklügelten organisatorischen System an, um diese ganzen Therapietermine, die administrative Betreuung, von der Sie gesprochen haben, die organisatorische Betreuung, das alles unter einen Hut zu bekommen neben der Erwerbsarbeit.
Ja, es ist anspruchsvoll und es ist auch anstrengend. Und wir haben natürlich immer wieder den Fall, dass irgendwo was ausfällt oder umgeplant werden muss. Termine, die aufeinander aufbauen, der erste fällt aus, dann muss der ganze Rattenschwanz neu organisiert werden. Oder ich bin noch mal auf Geschäftsreise. Das ist ein Knick im ganzen System, da muss alles neu organisiert werden. Oder wir verschieben die Physiotherapie auf einen anderen Termin, wenn es denn möglich ist. Die sind ja auch immer sehr gut ausgebucht. Ein fragiles Konstrukt.
Danke für diesen Einblick, um da so ein bisschen auch Bewusstsein dafür zu bekommen, wie man sich das so vorstellen kann in dieser Lebenssituation. Herr Förstemann, wie ist das bei Ihnen? Sie pflegen Ihre Mutter auf Distanz, ist wahrscheinlich auch ein Konstrukt, das dem einen oder anderen Zuhörer, der einen oder anderen Zuhörerin bekannt vorkommt, weil das im persönlichen Familienkreis auch so ist. Was sind für Ihr Empfinden in dieser Konstellation die größten Herausforderungen, wenn Sie eben nicht persönlich vor Ort sein können?
Ja, schönen guten Tag erstmal und vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein kann. Und ja, meine Mutter ist 82 Jahre alt und sie wohnt also in 360 Kilometer Entfernung von mir. Wir sind eigentlich drei Geschwisterkinder, aber alle wohnen sozusagen genauso weit weg. Also es hat beruflich durch die ganze Republik zerstreut und sie ist seit über einem Jahr in der Pflegestufe 1, hat einen Herzschrittmacher, ist stark von der Bewegung her beeinträchtigt und auch sehbehindert. Halt. Also aus meiner Sicht ist das mindestens ein Fall für die Pflegestufe 2 oder 3. Aber Frau Konrad hat es ja schon gesagt, es ist schwierig, also dort durch die Behörden zu kommen und sowas zu beantragen. Und sie lebt gemeinsam mit ihrem Ehepartner in einer Wohnung, der ist aber noch gebrechlicher und noch schwerer dabei. Und deshalb also bin ich also gerade so in der Pandemie auf das Thema aufmerksam geworden. Also in der Pandemie habe ich mich dann intensiver um sie gekümmert, bin hingefahren, obwohl wir es ja nicht wirklich durften, aber alle Schutzmaßnahmen so eingehalten, weil man sich doch schon Sorgen gemacht hat, vor allen Dingen vor der Isolation, in der die damals waren halt. Ja, also die saßen allein in ihrer Wohnung, hatten keinerlei Kontakte mehr. Und das Erste, was ich also gemacht habe, ich habe denen das Internet gebracht. Ja, also ich habe mich um den Internetanschluss gekümmert, habe ein Tablet gekauft, habe ihr WhatsApp beigebracht halt. Und so hatte sie dann zumindest die Möglichkeit, zu ihren Kolleginnen, zu ihren Geschwistern Kontakt aufzubauen halt. Und natürlich auch zu mir an dieser Stelle. Ja, dem folgten dann größere Einsätze. Also ich habe dann in der Pandemie gemerkt, dass auch der Haushalt vernachlässigt wurde. Dem folgten dann größere Einsätze zum Gardinenwaschen, Fensterputzen und so weiter. Und dann habe ich angefangen, das Thema Pflege zu organisieren. Ja, aber die größte Herausforderung war eigentlich, beide für das Thema Pflege zu sensibilisieren. Also die haben mit mir darüber nicht gesprochen. Wir kommen klar, wir kommen zurecht. Ich habe es halt nur an der Wohnung gesehen, wie sie nicht zurechtkommen. Und habe dann also das Thema also immer wieder angesprochen, aber das wurde regelrecht abgeblockt. Ja, also wir kriegen das selber hin, wir brauchen da keine fremde Hilfe. Und das war an sich die größte Herausforderung, ja, also die für das Thema aufzuschließen, ne? Und überhaupt einen Pflegeantrag zu stellen, ne?
Da höre ich raus, dass es da schon ein gewisses Fingerspitzengefühl braucht, um das auch so den Eltern oder in dem Fall der Mutter ja begreiflich zu machen, dass da jetzt offenbar ein Zeitpunkt gekommen ist, wo das gar nicht mehr alleine zu bewältigen ist, sondern man sich an der einen oder anderen Stelle Unterstützung holen darf tatsächlich auch.
Ja.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das gar nicht so leicht ist, über solche Themen dann auch so zu sprechen, dass man da gemeinsam auf einen Nenner kommt. Danke für Ihre Antwort. Frau Konrad, ich habe jetzt aus Ihren ersten Aussagen so rausgehört, dass es gar nicht so leicht ist, sich in diesem Pflegedschungel zurechtzufinden, eben weil es so viele Anforderungen gibt, so viele Anträge, so viel bürokratischer Aufwand. Was hat Ihnen denn da geholfen, um sich so einen guten Überblick über Leistungen, über Angebote zu verschaffen, die pflegebedürftige Personen und deren Angehörige in Anspruch nehmen können? Denn ich stelle mir das wie so einen großen, undurchdringbaren Wald vor, gerade wenn man da im Vorfeld auch noch gar nicht so viele Berührungspunkte hatte, ist das ja auch absolutes Neuland. Wie sind Sie damit umgegangen, als Sie vor dieser Anforderung standen?
Sie sagen das, absolutes Neuland, tiefster, undurchdringlicher Dschungel. Es gibt keine wirkliche Anlaufstelle, wo man aufgefangen wird, wo man alle Informationen bekommt. Bis wir tatsächlich einen guten Überblick hatten, das hat gedauert. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir heute alle Informationen haben, die wir brauchen könnten, weil es so wahnsinnig vielschichtig ist. Wir haben relativ schnell über das Sozialpädiatrische Zentrum einen groben Überblick bekommen. Da gibt es auch Sozialberatungen, also neben der ganzen medizinischen Versorgung und Untersuchung dort gibt es eben auch Sozialberater, die einen damit an die Hand nehmen, die einem Tipps geben, sei es eben, wie beantrage ich überhaupt einen Pflegegrad? Wie beantrage ich einen Grad der Behinderung? Was mache ich denn, wenn ich mein Wohnumfeld umbauen möchte? Lauter so, solche Sachen, da hatten wir keinerlei Ahnung davon und haben das dann mit deren Hilfe gemacht. Das erste Mal. Mittlerweile haben wir das mehrfach gemacht, weil wir beim ersten Mal gescheitert sind. Also meine Tochter hat Pflegegrad 2. Und ein Grad der Behinderung von 70 mit 2 Merkzeichen, die aber meines Erachtens nicht stimmig sind. Dementsprechend sind wir da auch immer dabei, das zu optimieren, wieder Widerspruch einzulegen, beziehungsweise irgendwann sind die Widersprüche aufgebraucht, dann geht man in die Klage. Genau, führt jetzt aber an der Stelle, glaube ich, auch zu weit. Und wir haben es gelernt, also es ist ein Learning by Doing mit jedem Mal. Hat man einen neuen Kniff raus, mit jedem Mal weiß man was anderes. Generell ist es halt so, ich habe viel selber auch recherchiert. Also dieser eine Anlaufpunkt ist gut, aber das ist auch nicht abschließend und haben auch nicht alle Informationen. Das Internet hat viele Informationen, die manchmal richtig, manchmal falsch sind. Und was mir sehr, sehr geholfen hat, waren die sozialen Medien. Also ich bin dadurch immer mehr in so eine, spricht ja von dieser Pflegebubble auch, und ich bin da in den Austausch mit anderen pflegenden Eltern gekommen, weil das ja nochmal eine andere Nische ist. Weil eben die Pflege von Kindern eine andere Pflege ist als die Pflege von älteren Menschen. Und das ist tatsächlich bis heute meistens meine erste und wichtige Anlaufstelle, WhatsApp-Gruppen und so weiter. Wenn ich eine akute Frage habe, habt ihr da eine Lösung? Habt ihr das schon mal gehabt? Das hilft ungemein. Ja,
also Netzwerk, höre ich daraus, ist entscheidend, Netzwerk, dass man Personen hat, die in ähnlichen Lebenssituationen sind, wo man dann irgendwie sagen kann, wo es ein guter Arzt oder ein gutes Therapieumfeld, das man nutzen kann für das eigene Kind auch. Ja.
Welche Formulierung muss ich nutzen, damit ich zu diesem und diesem Ergebnis komme?
Also da geht es dann schon sehr ins Detail, in die Feinheiten, wie ich raushöre. Wie war das mit Blick auf Ihren Arbeitgeber, wie haben Sie da das erste Gespräch über Ihre persönliche Pflegeverantwortung erlebt, als Sie da mit Ihrer Führungskraft in den Austausch gegangen sind?
Ich habe das sehr positiv erlebt. Ich habe das erste Gespräch sehr positiv erlebt und auch alle weiteren. Also vorneweg, ich wusste von der Behinderung oder von der Beeinträchtigung meiner Tochter schon vor der Geburt in der Schwangerschaft und bin dann auch relativ schnell nach dem ersten Schock auf meine Chefin zugegangen, weil das natürlich viel nach sich gezogen hat, auch meine Arbeitskraft in der Schwangerschaft war dadurch verändert. Und ich habe es ihr erklärt, ich habe mit ihr darüber gesprochen und auch über die Tatsache, dass ich gar nicht weiß, wie die Prognosen sind. Dieses Kind war ja noch gar nicht auf der Welt. Und dass ich nicht weiß, wie ein Arbeitsalltag aussehen kann. Also ich war sehr ehrlich, weil ich war auch sehr traumatisiert zu dem Zeitpunkt. Und ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich wieder so wie heute hier sitze und von morgens bis nachmittags einen normalen Arbeitsalltag habe. Ich habe ganz wirre Bilder in meinem Kopf gehabt, ganz schrecklich. Und meine Chefin war aber immer an meiner Seite. Also die ganze Abteilung, der Fachbereich. Also ich hab das nie erlebt, dass jemand gesagt hat, die ist aber anstrengend mit ihren Sachen, die sie mitbringt. Ganz im Gegenteil, es ist immer alles möglich gemacht worden. Ich bin da total dankbar, dass es immer so offen und lösungsorientiert gehandhabt wurde, von damals bis heute. Also ich habe wirklich, also klingt nach Werbung, aber kann es auch in dem Fall gerne sein, weil es ist einfach was, was mir Sicherheit gegeben hat und das ist, die Arbeit ist für mich heute ein Anker.
Großartig. Also großartig, auch im Arbeitsbereich ein unterstützendes Netzwerk zu haben, wo Sie wissen, da werden Sie aufgefangen, da können Sie mit den Themen immer kommen, da werden immer Lösungen gefunden und gemeinsam schafft man dann die Möglichkeit, das Konstrukt so aufzubauen, wie Sie es brauchen, dass dann eben möglich ist, beides gut zu managen. Toll.
Genau. Und es muss ja auch für beide Seiten passen. Also ich muss ja trotzdem auch noch die Arbeitsleistung bringen können. Und wir haben unser System gefunden und es funktioniert. Und so ist es für beide Seiten ein Mehrwert.
Absolut. Dankeschön. Herr Förstemann, im Rahmen der Pflege fallen ja ganz unterschiedliche Aufgaben an. Also Sie haben ja schon so ein paar genannt, die Sie da ganz proaktiv angegangen sind. Angefangen bei administrativen Tätigkeiten, bei organisatorischen Tätigkeiten, auch emotionale Unterstützung, ne, die Person auch tatsächlich mental dabei zu begleiten, sich mit der neuen Lebenssituation auseinanderzusetzen. Welche Aufgaben übernehmen Sie denn aktuell und wie organisieren Sie das ganz praktisch auf die Distanz, die da zwischen Ihnen und Ihrer Mutter liegt?
Ja, also wir haben es geschafft, also nach dreiviertel Jahr nach Bewilligung der Pflegestufe eine Haushaltshilfe zu finden. Also ich habe ein dreiviertel Jahr telefoniert, kenne wahrscheinlich alle Einlaufstellen um der Umgebung dort halt und es war ganz schwierig, also stundenweise oder tageweise eine Haushaltshilfe zu bekommen. Da bin ich sehr froh, die kommt jetzt einmal in der Woche und das Geld in der Zuschuss in der Pflegestufe 1 reicht auch aus, um das zu bezahlen halt, ja. Alles andere hatten wir schon organisiert, das heißt also Fensterputzer kam dann regelmäßig ins Haus, machen die Fenster sauber. Ein großes Thema war noch auch das Thema Einkäufe, also die größeren Einkäufe mache ich. Sie schickt mir über WhatsApp ihre Liste, ich organisiere dann das über Amazon oder andere Anbieter online. Ein weiteres Problem war der Arztbesuch. Also die wohnen beide auf dem Land sozusagen, da ist nichts mehr. Da ist es sogar schon schwierig, ein Taxi zu bekommen. Und müssen dann immer so 30 Kilometer in die nächste Stadt zum Arztbesuch. Und das habe ich auch mit vielen Telefonaten, Auseinandersetzungen mit der Krankenversicherung bis hin also zur Kassenärztlichen Vereinigung habe ich das dann geschafft, also dass der Arzt ins Haus kommt. Also das war auch nochmal eine Riesenaktion, dass der dann hinkommt und sie regelmäßig versorgt, auch was das Thema Herzschrittmacher betrifft und so weiter. Ja, ich habe dann eng zusammengearbeitet mit dem Verbund Pflegehilfe. Das ist ein deutschlandweiter Verbund. Zu dem bin ich auch über die Allianz gekommen. Da komme ich nochmal später drauf. Da habe ich jetzt, also das war meine letzte Aktion, einen Hausnotruf eingerichtet. Also weil ich merke, dass auch beide körperlich beeinträchtigt sind und auch schon mal stürzen können. Ich habe mich um den Badumbau gekümmert, weil das auch noch, da steht noch eine Badewanne drin. Da hängt es am Vermieter. Also da gibt es einen Zuschuss von 4.000 Euro in der Pflegestufe 1 und der Vermieter genehmigt das aktuell nicht. Also das ist noch eine zu lösende Aufgabe, weil dort die Sturzgefahr am höchsten ist halt, ja. Ja, Essen wird von einem lokalen Anbieter gebracht, also sie kocht nicht mehr selbst, das war auch ein großes Thema, also nicht mehr selber kochen zu können, das macht ein lokaler Anbieter. Ja, und wie ich schon sagte, also die emotionale Unterstützung ist im Moment das größte Problem halt, ja. Also die leben beide auf dem Land, das war ein sehr dynamisches Dorf, wo die jetzt leben, da ist alles tot. Es gibt noch eine Sparkassenfiliale, die nur wenige Stunden in der Woche geöffnet hat und ein Edeka-Markt. Und mehr gibt es dort nicht mehr in dem Dorf halt. Ja. Und da fühlen sie sich schon beide sehr alleingelassen und sagen, okay, ja, irgendwie hat man keinerlei Kontakte mehr.
Vielen Dank für diese umfangreiche Zusammenfassung an der Stelle. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wertvoll für die Zuhörerinnen und Zuhörer, sich mal bewusst zu machen, was da überhaupt so alles dranhängt, was so täglich passiert, ohne dass man das groß reflektiert. Aber wenn man dann an der einen oder anderen Stelle das nicht mehr selber übernehmen kann, dann muss es in irgendeiner Form anders organisiert werden mit externer Unterstützung. Gibt es auch Unterstützungsangebote, die Allianz zur Verfügung stellt, die Sie nutzen? Und wenn ja, wie gestalten die sich?
Ja, also auf jeden Fall. Also ich bin ja über die Allianz zum Thema überhaupt gekommen. Ja, also ich habe anderen Menschen beigebracht, das Thema Pflegeversicherung. Ja, und selber war man schon drin, obwohl man es gar nicht wahrgenommen hat. Ja. Und da haben wir also gerade durch die Allianz, also bin ich zum Thema Pflege gekommen, mich da intensiver mit zu beschäftigen und bin ja dann auch auf das Thema, über das Thema Pandemie dazu dann ganz nah reingekommen halt, ja. Das heißt also, wir haben also einen Pflegeanbieter bei der Allianz, ja, also Pflegeberatung können wir in Anspruch nehmen, auch wenn wir, also als, auch wenn man keinen Vertrag hat, ist das für uns als Mitarbeiter möglich. Ja, und das bin ich aber auch nur durch meine Tätigkeit darauf gestoßen. Und wir bieten es natürlich auch im Rahmen unserer Pflegeversicherungen an halt, ja. Und dieser externe Dienstleister, der für uns als Allianz arbeitet, hat ganz, ganz viele Möglichkeiten, die ich selber vorher gar nicht kannte halt, ja. Und das waren auch die Kolleginnen und Kollegen, die dann also meiner Mutter beigebracht haben, das Thema jetzt doch anzunehmen. Also ich bin dorthin gefahren mit meinem Notebook in der Hand, habe dann also eine Videoschaltung gemacht dort und habe dann also die Leute sprechen lassen. Wenn es dann Dritte beibringen, ist das viel ganz anders, als wenn ich das jetzt als Sohn sage, um mich dafür das Thema zu sensibilisieren. Also es ging dann Schlag auf Schlag, sehr schnell. Also nach dieser Videoberatung haben wir Unterstützung bekommen bei der Beantragung des Pflegegrades. Ich wusste ja auch nicht konkret, wie das geht, wie man das machen muss. Insbesondere auch bei zwei Kassen, Krankenkassen. Dann die Vorbereitung der Begutachtung. Also das hat auch der Pflegedienstleister übernommen, hat ein Telefonat geführt. Worauf muss man achten? Was soll man da also sagen oder nicht sagen? Und dann auch die Beratung und Unterstützung bei weiteren Anträgen. Ja, und auch die Unterstützung, also bei der Suche nach einer Haushaltshilfe, da haben sie mir ganz, ganz viele Termine und Telefonnummern vermitteln. Also das hat mir sehr, sehr geholfen.
Ja, danke. Frau Konrad, ich habe jetzt so mitgenommen, dass Ihr Alltag sehr bewegt ist. Sie arbeiten 30 Stunden, Sie pflegen Ihre Tochter sehr intensiv. Sie haben noch ein zweites Kind, das ja auch noch Bedürfnisse hat. Dann gibt es da wahrscheinlich noch einen Partner, einen Ehemann. Und mich würde jetzt interessieren, welche Strategien oder Routinen haben Sie denn für sich entwickelt, die Ihnen ganz persönlich helfen, auch die eigenen Bedürfnisse im Blick zu behalten in diesem Spagat aus Pflege und Beruf?
Eine gute Frage. Ich habe Anfang des Jahres einen Empowerment-Kurs gemacht, den zahlt tatsächlich die Pflegekasse, mit anderen pflegenden Müttern, wo das ganze Thema mal aufgearbeitet wurde und auch Strategien mit an die Hand gegeben worden sind. Es sind so kleine Alltagshappen wie eine kleine Meditation oder eine Atemtechnik. Also jetzt nichts dramatisch Wildes. Das war auf jeden Fall gut. Aber wenn ich ehrlich bin, gibt es da noch ganz schön Luft nach oben, was ich mir an Strategien eben ausdenken muss. Weil aktuell renne ich von morgens bis abends, damit alles gemacht ist. Und alle funktionieren, also meine Kinder funktionieren, mein Mann funktioniert, alles funktioniert. Aber ich gehe so ein bisschen verloren, das muss ich ganz ehrlich so sagen. Und das ist auf Dauer nicht gesund, weil ich weiß, dass ich meine Tochter noch sehr lange pflegen darf, weil sie eben auch, Gott sei Dank, eine ganz normale Lebenserwartung hat. Und das ist was ich mir künftig auf die Fahne schreibe. Und bin guter Dinge mit Hilfe meines Mannes, der mir da auch verbal mal auf die Finger haut, wenn es wieder zu viel ist, dass wir das wieder ein bisschen mehr in eine Balance kriegen. Weil aktuell würde ich mich nicht unbedingt als gutes Beispiel für eine ausgeglichene Work-Life-Balance sehen.
Ja, danke für diesen ehrlichen Einblick und auch nochmal für den Erinnerer für uns alle, dass es wichtig ist, den eigenen Energietank regelmäßig zu befüllen, gerade auch in angespannten Situationen noch mal mehr darauf zu achten, was tut mir eigentlich gut, wo kann ich wieder Kraft und Energie sammeln, damit ich überhaupt leistungsfähig bin und auch die Bedürfnisse aller anderen bedienen kann. Ja, danke schön. Herr Förstemann, ich habe noch zwei abschließende Fragen an Sie. Ich habe mich vorhin so gefragt, was machen Sie eigentlich konkret, wenn dieses aufgebaute Pflegesystem, das Sie ja bis ins kleinste Detail jetzt organisiert und strukturiert haben, wenn das vor Ort ins Wanken kommt, haben Sie da einen Plan B oder was passiert in so einer Situation?
Nee, es gibt keinen Notfallplan. Also das muss funktionieren. Also es gibt keinen Plan B. Ich hatte meiner Mutter schon vor Jahren angeboten, also in meine Nähe umzuziehen, weil ich selber auch zwischen Gera und München pendle. Das sind auch nochmal 350 Kilometer. Und das wollen sie aber nicht. Also einen alten Baum verpflanzt man nicht mehr. Das wird die Rede halt. Ich werde daran arbeiten, dass also ihr Ehepartner mit in die Pflegestufe reinkommt. Also nochmal beantragen, nochmal das ganze Thema durchgehen, dass zumindest dann immer die Hilfe von einem ausreicht, wenn da irgendwas in Wanken kommt, um sich da gegenseitig zu unterstützen halt, ja. Also, ja, und perspektivisch auch das Thema, ja, betreutes Wohnen oder Pflegeheim langfristig vorbereiten, da das genauso kompliziert ist. Also dort also jemanden unterzubringen, beziehungsweise auch zu überzeugen, dahin zu gehen.
Danke. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage, so für all diejenigen, die sich jetzt noch gar nicht mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt haben oder die vielleicht so das Gefühl haben, das könnte ein mögliches Thema sein bei meinen eigenen Eltern oder auch bei den Schwiegereltern, wenn ich die so beobachte in der letzten Zeit. Welche Impulse und Anregungen können Sie denn anderen Menschen geben, die vor so einer vergleichbaren Situation sind? Was ist so der erste Schritt, um sich da einzufinden in diese neue Lebensphase, die sich da ja auftut?
Also sich rechtzeitig zu kümmern, auch wenn man noch nicht in der Lebensphase ist. Also rechtzeitig damit anzufangen, sich damit auseinanderzusetzen, sich durch den Dschungel durchzukämpfen, damit beschäftigen und dann also auch hier also auf andere Kollegen zugehen. Also wie gesagt, die Allianz Pflegeberatung hat mir da ganz stark geholfen. Ein wichtiger Tipp ist also auch von mir gegenüber den Behörden hartnäckig bleiben, also nicht nach dem ersten abgelehnten Antrag von irgendwas einfach hinnehmen, sondern im Widerspruch gehen, dort alles alle Möglichkeiten ausschöpfen und ganz wichtiger Tipp, den ich auch gelernt habe jetzt, auch im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit bei der Allianz, man muss sich um das Thema Vollmachten kümmern. Ja, also man braucht in Deutschland 4 Vollmachten, um alles regeln zu können. Und das sollte man auch schon machen, wenn also die Eltern oder man selber dazu noch in der Lage ist, das also rechtlich abzusichern. Weil das ist auch ein ganz großes Thema und den Tipp kann ich nur jedem mitgeben, sich rechtzeitig darum zu kümmern.
Ja, vielen Dank für diese abschließenden Impulse an Sie, Herr Förstemann, und auch an Sie, Frau Konrad. Ich fand das jetzt eine sehr umfängliche Folge, die so ganz unterschiedliche Perspektiven der Pflege aufgezeigt hat und eben auch aufgezeigt hat, wie wichtig es ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, sich Netzwerke zu suchen, wo man sich austauschen kann und auch die Unterstützungsangebote des Arbeitgebers in Anspruch zu nehmen, weil man sich da auf jeden Fall eine ganze Menge Zeit und Nerven spart, dass man nicht bei Null anfangen muss. Vielen Dank.
Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, über das wichtige Thema zu reden. Und auch an der Stelle danke an die Allianz, dass auch dieses Thema, das ja wirklich nicht so schön und etwas unbequem ist, sichtbar gemacht wird. Das ist sehr wichtig, weil wir sind viele, die pflegen. Und es ist ganz, ganz toll, dass auch wir eine Stimme bekommen. Dankeschön.
Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, das möglich zu machen, hier darüber zu reden, weil es auch schon mal unter Kollegen manchmal ein Tabuthema ist, also darüber zu reden, über diese Situation, in der man ist, das versteckt man vielleicht oder traut sich nicht anzusprechen. Und deswegen vielen Dank, dass wir hier die Möglichkeit hatten, darüber zu sprechen.
In eine Pflegesituation zu kommen, ist in der Regel nicht planbar und trifft einen unvermittelt. Daher noch 2 ergänzende Gedanken von mir. Gerade am Anfang kann die neue Pflegesituation überwältigend sein, weil noch unklar ist, welche finanziellen und organisatorischen Leistungen in Anspruch genommen werden können. Daher ist es zum einen sinnvoll, mit dem Arbeitgeber in den Austausch zu gehen und sich zu erkundigen, welche konkrete Unterstützung dort zur Verfügung steht, beispielsweise in Form von Pflegelotsen oder Beratungsangeboten durch interne Kollegen bzw. externe Dienstleister. Zum anderen ist es möglich, erste Informationen über die Pflegeversicherung zu erhalten und dort eine Pflegeberatung zu vereinbaren.
Alternativ gibt es Beratungsangebote wie beispielsweise den ambulanten Pflegedienst der Allianz Alicare. Dieser stellt umfassende Informationen zu finanziellen Hilfen, Pflegeleistungen und Entlastungsangeboten zur Verfügung. Die wertvollen Einblicke der beiden Gäste aus dieser Folge zeigen, wie wichtig es ist, über Vereinbarkeit von Beruf und Pflege zu sprechen und vor allem, wie viel Unterstützung Menschen in dieser Lebenssituation tatsächlich benötigen. Mit Bürokratie und Barrieren muss sich auch eine andere Personengruppe häufig intensiv auseinandersetzen, und zwar Menschen mit Behinderung. In der nächsten Folge sprechen wir mit zwei Gästen darüber, wie sie ihren Alltag zwischen Arbeit und persönlichen Bedürfnissen gestalten, wie sie die Arbeitswelt erleben, welche Herausforderungen, aber auch welche positiven Entwicklungen es gibt und was wir als Gesellschaft tun können, um Teilhabe für Menschen mit Behinderung noch mehr möglich zu machen. Sei gespannt auf diese Folge und wenn du sie auf jeden Fall anhören möchtest, dann abonniere den Podcast, so wirst du automatisch informiert, wenn die neue Folge online ist. Und bis dahin wünsche ich wie immer eine gute Zeit.
Jetzt kommt Werbung.
Du möchtest Innovation vorantreiben und die Versicherungsbranche revolutionieren? Erfahre mehr über deine vielfältigen Karrieremöglichkeiten auf careers.allianz.com. Join us. Let's care for tomorrow.